Ja, grüß euch benannt und einen sakrisch guten Mada! Jetzt Kasperl. Eigentlich hätte ich hier statt Dream Evil hätte ich eigentlich hier Master Puppet zur Metallica einspielen sollen. Denn ihr werdet es am Titel bereits mitbekommen haben, also die wenigen von euch, die durch den Titel nicht abgeschreckt wurden und tatsächlich auf dieses Video geklickt haben. Vielen Dank dafür. Ich will heute mit euch über Stranger Things reden. Ich habe ganz, ganz wilde Fahrt mit dieser Serie, denn die ist massiv an mir vorbeigegangen. Also ich habe gewusst, dass es die gibt, dass es da einen Hype drum gab und ich habe da dann einfach irgendwie auch irgendwann gedacht, ja, kann man sich mal anschauen, aber viel anderes zu tun gehabt und irgendwie nie dazu gekommen. Und jetzt bin ich mit meiner besseren Hälfte, also, beziehungsweise meine bessere Hälfte nicht, an der Esel und so weiter, er nennt sich immer zuerst, haben dieses Jahr mal gesagt, hey, weißt du was, Ende des Jahres soll da die finale Staffel kommen. Dann schauen wir uns das doch einmal an. Yeah, let's see what all the fuss is about, darling. Und dann haben wir angefangen, uns Stranger Things anzuschauen und waren relativ schnell relativ begeistert. Gerade die erste Staffel fand ich sehr gut. Bevor wir jetzt hier Deep Dive reingehen. Ne? Spoilerwarnung, es wird natürlich gespoilert, komplett Stranger Things von vorne bis hinten. Für die Leute, die Stranger Things noch nicht gesehen haben und denen die Spoilerwarnung wurscht ist, kurze Zusammenfassung. Das Stranger Things, da gibt es einen kleinen Ort namens Hawkins, Indiana, glaube ich. Irgendwo, ne, in den Staaten. Und ein kleiner Junge wird entführt auf dem Heimweg, der war beim Dungeons and Dragons spielen mit seinen Spätzeln und ist dann auf dem Heimweg abends verschwunden. Und dann, ne, sucht man den und da kommt halt dann raus, in der Nähe ist irgendwie so ein Militärlabor und also anscheinend ist er entführt worden von irgendeinem komischen Dämonenvieh aus einer anderen Dimension und die Leute im Militärlabor haben anscheinend Top Secret, wissen da Bescheid, dass es das gibt. Und ein kleines Mädchen mit irgendwie Superpowers ist da dann aus diesem Labor entflohen und die Kinder, die ihren Kumpel suchen, finden dann die und mit der Hilfe von der wissen sie dann, was da los ist und finden dann den Kumpel am Ende der Staffel. Es sterben noch ein paar Leute, kommen ein paar Charaktere mit dazu. Es kommen über die Zeit sehr, sehr viele Charaktere mit dazu, sterben sehr wenige weg. Dementsprechend ist das dann am Ende relativ unübersichtlich. Und das kommen wir dann zu einem der großen Knackpunkte, ne? Kritikpunkte meiner Meinung nach für die fünfte Staffel, über die ich hier größtenteils sprechen will. Und zwar, wie gesagt, wir haben das dann durchgebinged, die ersten vier Staffeln. Ich fand die dritte Staffel relativ meh, ne? So lala. Und dafür die vierte Staffel richtig Bombe. Und fand die richtig nice und dachte mir, okay, vierte Staffel hat krass geendet. So, jetzt geht's in der finalen Staffel, geht's los und dann wird hier aufgeräumt. Kurze Zusammenfassung noch. Dieses Mädchen heißt Eleven, weil sie das auf den Arm tätowiert hat, war Teil von der, die haben da geforscht mit Kindern, denen sie diese Kräfte geben wollen, um die als Waffen einzusetzen oder so, keine Ahnung. Und da gab's die Nummer 1, ist Henry gewesen, so ein älterer Dude, der als Kind diese Kräfte bekommen hat. Bis zur fünften Staffel wussten wir noch nicht, wo er die überhaupt her hat. Irgendwie seine Family gekillt hat, bis auf den Vater. Der Vater ist dafür in den Knast gegangen. Und der hat dann in dem Labor irgendwie fast alle umgebracht, bis auf Eleven. Und die hat ihn dann in diese Dimension geschickt. Ne? Die Dimension heißt Upside Down. Das funktioniert so, dass wenn du wenn du da durch so ein Rift im Boden zum Beispiel reinkletterst, dann kommst du auf der anderen Seite wieder raus und dann ändert sich auch die Schwerkraft. Das ist wie praktisch, dass es, wenn du einen Spiegel machst und die ist auch die Stadt da, halt aber alles so ein bisschen, sieht aus wie die Hölle. Das ist mehr oder weniger die Hölle. Eine parallele Horror-Dimension, die aussieht wie unsere Welt. auch mit den Gebäuden und sowas, aber halt spiegelverkehrt, dunkel und mit irgendwelchen Dämonenviechern. Und da ist hier der Henry inzwischen zu Vecna geworden, nachdem Eleven ihn Jahre davor da irgendwie reinverbannt hat. Und ist halt so ein übelstes Monster, das da alles kontrolliert und der irgendwie Rache will, keine Ahnung. Ne? Der ist halt böse, weil er böse ist. Funktioniert aber. Ich mag das auch mal, dass Bösewichte einfach nur böse sind. Und man kennt's. Ich kenne das noch aus meiner Kindheit in den 80er und 90er Jahren, die Disney-Bösewichte, mit denen ich aufgewachsen bin, die waren halt böse, Digga. Aber die waren halt trotzdem gute Bösewichte. Ich meine, wenn man sich zurückerinnert, ne, als Kind, dann hat man die Sachen gesehen. Wer war da hier? Ursula aus Die kleine Meerjungfrau oder der komische Typ da, der Kardinal oder was er ist, aus der Klöckner von Notre Dame oder Scar von König der Löwen, die Liste geht unendlich weiter. Es waren trotzdem gute Bösewichte, die waren nicht so, oh ja, die haben eine schlechte Kindheit gehabt und sowas, sondern das waren einfach gute Bösewichte. Ne? Bis zu dieser Staffel war das Vecna auch, mehr oder weniger. Die haben so ein bisschen Fake-Out gemacht, kommen wir später. Jeden Fall. Das hier, was ich hier gebracht habe, das ist meine absolute Lieblingsszene aus der ganzen Show. Ja, weil ich aller Metalhead. Es gibt in der vierten Staffel einen neuen Charakter, Eddie Munson, der dazukommt, der so ein bisschen in seiner Frühteenagerzeit hängen geblieben ist und halt mit den Kids auch noch Dungeons and Dragons spielt und Metal hört und Brokkoli vertickt. Und mein absoluter Lieblingscharakter. Das ist mein absoluter Lieblingscharakter, weil er einfach cool ist und ich weiß nicht. Und der macht die most badass Bullshit in der ganzen Show. Unnütz, ohne Ende, aber Style over Substance. Er spielt am Ende der vierten Staffel, um die Monster abzulenken vom restlichen Cast. Mehr oder weniger Master of Puppets von Metallica in der Hölle. Und daraus ist dieser Frame. Ne? Und allein das ist schon, ja, jemand, der kein Metalhead ist, verstehe ich schon, denkt sich, ja, Kringe ist es auch, aber trotzdem schön. Na, auf jeden Fall haben sie dann am Ende der vierten Staffel haben sie ein wenig ein Problem, weil einer der Charaktere, Max, die ist irgendwie noch eingesperrt in Vecnas Hirn oder so, und die müssen halt irgendwie schauen, dass sie das jetzt da endlich mal ein Ende dazu bringen und gegen Vecna kämpfen. Und man hat so ein bisschen, man erweckt am Ende der vierten Staffel so den Eindruck, okay, also der erste Vorstoß, der hat nicht so gut funktioniert, so, da sind wir ein bisschen gegen die Wand gelaufen. Aber jetzt in der fünften Staffel, da geht's richtig los. Da geht's richtig los, ne? Fuß von der Bremse und voll aufs Gas, Pedal to the Metal, jetzt geht's los. Und es geht halt nicht los. Es geht schon ein bisschen los, aber es dauert ewig bis. Ich habe mir eine kleine Pro- und Contra-Liste für die fünfte finale Staffel von Stranger Things gemacht. Ich hatte befürchtet, dass sie vielleicht so einen Game of Thrones bauen. Ne? Das haben sie nicht gemacht. Aber es hat auch nur. Dieses Finale ist nur deswegen, glaube ich, so positiv angekommen, auch in der Öffentlichkeit. Weil Game of Thrones, was Serienfinales angeht, schon also wirklich den Limbo-Stab sehr, sehr tief gelegt hat beim Niveau-Limbo. Ne? Also da noch drunter zu kommen, das erstmal zu schaffen, weiß ich nicht. Aber Disney wird das hinkriegen irgendwann. Bin ich fest davon überzeugt. Wahrscheinlich mit irgendeiner Star Wars-Property. Oder ja, also keine Ahnung, irgendwann sie mal schaffen, ein, zwei Staffeln von irgendeinem Star Wars Ding durchzuziehen, ohne komplett reinzuscheißen. Das Finale kriegen die in den Gulli. Da bin ich fest davon überzeugt. Da kommt wieder irgendein DEI-Dulli daher und meint, im Übrigen, jetzt wo das erfolgreich ist, davor wollten wir euch eigentlich keinen Cent dafür geben und niemand hat es interessiert. Jetzt wo es erfolgreich ist, jetzt müssen wir aber hier noch was ändern und da ist es zu weiß und da ist es zu heterosexuell und deswegen ändert mal alles an der Serie, ob Sinn macht oder nicht. Hauptsache Ding. Und dann geht's wieder in Gulli runter. Wie gesagt, ich bin überhaupt kein Problem, komme später noch dazu, wegen, ne, Diversity in Castings, gerade bei Dingen, die in den USA spielen, in relativ modernen Zeiten. Die Serie spielt in den 80ern. Die ist perfekt gekommen. 2016 die erste Staffel für die Leute aus meinem Jahrgang, um sie hart zu hypen. Mein Jahrgang und noch ein paar Jahre älter als ich, um sie hart zu hypen, aufgrund dieser massiven 80er-Jahre-Nostalgie, die da reinballern. Leute, wenn ihr Bock auf 80er-Jahre-Nostalgie habt und ihr habt Stranger Things noch nicht gesehen, ballert euch das rein. Allein dafür ist es wert. Ne? Aber ich habe eine kleine Pro- und Kontraliste für die fünfte Staffel gemacht. Meine Pro-Liste ist ein bisschen kürzer, deswegen fangen wir doch damit gleich mal an. Ne? Und zwar fange ich gleich mit dem Besten an. Wirklich das Beste, gerade an der fünften Staffel, meiner Meinung nach, war in der finalen Folge, nach dem großen Showdown, nehmen die sich nochmal eine Stunde, um von allen Charakteren so ein bisschen Abschied zu nehmen, um so ein bisschen zu zeigen, okay, wir geben jetzt den Startpunkt für alle Leute in dieser Stadt Hawkins für eine hoffentlich bessere, hellere Zukunft. Die Farben sind alles heller. Die Bildsprache ist sehr, sehr, sehr viel positiver. Und dazu gehört eben auch, dass der Hauptcast, die halt als kleine Kinder angefangen haben, dass die ihren Highschool-Abschluss machen. Und ihr kennt das hier aus dem Fernsehen. Die ziehen sich dann ihre komischen Kasperle-Kostüme an, wie es in Amerika halt üblich ist, mit diesen Depperl-Hüten, ne? Und in Orange. Keine Ahnung, ich habe die bisher in den Filmen immer nur blau oder schwarz gesehen, aber okay, weil diesmal sind sie orange. Das ist egal, keine Ahnung, die können die auch komplett bunt machen, hier mit so einem komischen Hippie-Swirl oder sowas drauf. Es sieht ja immer kasperlig aus, ne? Da haben sie ihre Robe und ihren Depperlhut auf. Wo du denkst, warum hat der Depperlhut oben so ein Ding, damit man dann Bier abstellen kann oder, ich weiß es nicht. Aber offensichtlich haben sie jetzt die Highschool abgeschlossen, sind gebildet und deswegen müssen sie nach außen hin aussehen wie Vollidioten. Egal, Amerika-Logik. Auf jeden Fall, aber bei der großen, großen Abschlussfeier, ja, darf Dustin, mein zweitliebster Charakter in der ganzen Show, der ist ein kleiner Nerd, der sehr viel halt auch hier mit Eddie, D&D gespielt hat, etc. Und der darf da, weil er der beste Schüler war, mit den Noten her, darf er die Abschlussrede halten. Und der macht halt das, was irgendwie jeder, der so in der Schule ein bisschen der Außenseiter und der Nerd war, gerne machen würde bei so einer Feier. Sich da hinstellen und den Leuten erstmal nochmal, also ja, gerade so diesen Autoritäten nochmal ein bisschen sauber auf den Tisch kacken. Er kackt den Schulleiter nochmal an, was wirklich gut ist, weil die, weil es da halt Probleme gab, auch hier mit dem Eddie und dergleichen, weil dem wurden Dinge vorgeworfen, dass er irgendwelche Leute umgebracht hätte und es war halt nicht so und die haben aber, ja, auf jeden Fall die Rede, schaut sie für euch selber an. Bombe, wirklich super, ne? Iron Maiden Soundtrack läuft. Da habe ich sehr geschmunzelt. Und was ich auch gut fand, auch wenn es ein bisschen zu sehr Tearjerkerisch war, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, war die letzte Stunde, wo sie eben diese zusammen. Du hast nochmal einen emotionalen Abschied von allen Charakteren, die du über die ganze Story hinweg halt begleitet hast durch ihre verschiedenen Abenteuer. Und das fand ich auch echt klasse. Ja? Bisschen zu sehr auf die Tränendrüse gedrückt, aber es war schön, dass wir wirklich sehen, okay, der steht jetzt da in seinem Leben, die haben das und das vor, passt. Was ich auch sehr großartig finde, Will, ne, der mit dem das Ganze anfängt, der kleine Junge, der am Anfang entführt wird und praktisch die erste Staffel fast nicht stattfindet, weil er in der ganzen ersten Staffel eben in dieser Hölle da gefangen gehalten wird, bekommt irgendwie dadurch, dass er da damals eine besondere Connection zu diesem Hauptbösewicht bekommen hat, Kräfte, mit denen er gegen ihn kämpfen kann. Und das finde ich cool, ne? Das ist badass. Der hat endlich mal irgendwie ein Ding, eine Waffe in der Hand, womit er zurückkämpfen kann irgendwie und ist nicht immer nur das Opfer. Ne? Der war davor, war Will einfach hauptberuflich Opfer. Ne? Er hat den Oscar für den besten Opfercharakter bekommen. Er hat immer nur auf die Schnauze gekriegt, immer nur am Jammern und am Heulen. Und jetzt nimmt er Dinge mal selber in die Hand. Und das fand ich gut. Wir haben Will aus anderen Gründen auf der Kontraliste noch drauf. Die Leute, die es schon gesehen haben, werden wissen, wo es hingeht. Aber hey. Das fand ich wenigstens mal cool. Was ich auch gut fand, ist relativ am Ende, also nach dem im Climax des finalen Kampfes gegen Wegner, die Mutter von Will, die wirklich sehr viel durchgemacht hat, auch über die ganzen Staffeln hinweg, darf dem dann so den Fatality geben. Auch cool. Nehme ich. Hätte jeder andere auch machen können, wäre ich auch zufrieden gewesen. Aber ich sehe, warum man das gemacht hat. Das passt ein bisschen. Genau, damit wären wir eigentlich... Ja, wie gesagt, und sie haben es nicht für Game of Thrones. Damit wären wir bei den positiven Dingen angekommen. Ne? Also grundlegend war es unterhaltsam. Wir haben jetzt nicht eine Ahnung, also nicht so eine volle Wertung gekriegt am Ende, ne? Aber so eine viele 7 von 10. Ne? Gibt einiges zu meckern, aber ist in Ordnung. Ne? Kommen wir zu meinen Kontrapunkten dieser fünften Staffel. Und da gibt's einige. Zum einen, das, was wirklich einfach offensichtlich ist. Ihr werdet es mitgekriegt haben, die Serie kam raus 2016. Das heißt, sie wurde wahrscheinlich gefilmt 2015, die erste Staffel. Ne? Und jetzt kam Ende 2025, also 10 Jahre später, die letzte Staffel raus. Und die hört auf damit, also nach dem Kampf gegen Wegner gehen nochmal 1,5 Jahre ins Land, bevor dann diese finale Stunde kommt mit den Abschieddingern und so. Das ist nach dem Climax, nachdem die Wegner schon besiegt haben. Gehen in Universe nochmal 1,5 Jahre ins Land, bis die da ihre Highschool-Abschlussfeier haben. Und wer rechnen kann, ist klar im Vorteil und stellt fest, selbst wenn alle diese Schauspieler zu dem Zeitpunkt tatsächlich das Alter gehabt hätten, als sie gecastet wurden, was ihre Charaktere hatten, sind die halt jetzt weit drüber. So, die haben angefangen im Alter von 10. Sollten die Charaktere sein, glaube ich, sowas. Und ja, die Hauptfiguren sind halt die Schauspieler, die spielen, sind halt jetzt Mitte, Ende 20. Und das ist halt, man sieht das halt. Vor allem, weil die damals schon so Sachen gemacht haben, ja, wir casten mit Leute in ihren 20ern für Teenager, den Steve zum Beispiel, der ist ein bisschen älter als die Hauptfiguren. Und aber halt auch 1-2 Jahre, der ist der Bruder oder so von irgendeiner, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, man sieht halt, dass das keine Teenager mehr sind. Man sieht halt, die sind Mitte, Ende 20, diese Schauspieler. Und das ist halt ein bisschen wack. Ne? Weil die es halt nicht fertig gekriegt haben, diese Kack-Serie in Time runterzureißen. Mag sein, dass da natürlich vielleicht ein bisschen die Pandemie reingeschissen hat auch. Aber ich, allein ist von der letzten, ich glaube zwischen der vierten und der finalen Staffel waren wieder 3 Jahre. Wenn wir jetzt 3 Jahre zurückgehen, 2022, so da ist halt immer noch... Pandemie gewesen, aber nicht mehr so krass. Ne? Also 22 war ich schon wieder auf meinem ersten Festival. Dementsprechend, weiß nicht, ist halt, glaube ich, oft auch immer ein bisschen eine Ausrede von den Leuten. Warum das dann so lange gedauert hat, fragt's mich nicht. Aber das ist halt scheiße. Ne? Kein CGI und kein Ding kriegt das hin, wirklich. Dann diese Leute, die eine, die Schauspielerin, diese Robin spielt, wusste ich gar nicht, dass die Tochter von Uma Thurman und Ethan Hunt, glaube ich. Also die sieht halt aus wie 30. Ne? Ich glaube, die ist auch... Ich schau mal schnell nach. Die muss eigentlich schon 30 sein. Ja, 28 ist die anscheinend. Also, ja, es ist halt ziemlich obvious, dass die Leute zu alt für die Scheiße sind. Wenn man dann darüber aber hinweg schauen kann, ist es dann doch wieder, ne? Ist niemand umbesetzt worden, großartig, bis auf die kleine Schwester von der einen Tuss, dieser Nancy. Aber das war auch notwendig, weil die eine viel größere Rolle hat und da brauchten sie eine bessere Schauspielerin und das ist eigentlich auch niemandem aufgefallen, weil die hat in den Staffeln davor praktisch keine Rolle gespielt. Genau. Also, so weit passt es. Die fünfte Staffel dreht sich jetzt darum, dass Wegner eine gewisse Anzahl von Kindern braucht, die er entführt, um praktisch die Welten kollidieren zu lassen. Da kommt jetzt raus, dass dieses Upside Down eigentlich gar nicht so die Paralleluniversum, das Paralleluniversum ist, sondern das Upside Down ist ein Wurmloch, das eine Verbindung schafft zwischen unserem Planeten und einem anderen Planeten. Und dieser andere Planet ist sehr, 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 das ist so ein Ödland-Ding und da wohnt halt dieses kosmische Horrorwesen, der Mindflayer, mit dem zusammen Wegner praktisch jetzt irgendwie die Apokalypse herbeiführen will. Ja, also der braucht diese Kinder, um warum auch immer dem Mindflayer die Macht zu geben, die beiden Welten kollidieren zu lassen, damit dann was passiert. Auf jeden Fall schlimm für alle und die Kinder müssen natürlich gerettet werden und so weiter und so fort. Und die hat er halt in so einem Trance-Ding, in so einer Matrix drin. Das ist im Endeffekt, das ist hier so interdimensionale Lovecraft-Matrix, wo die drinne hängen. Hier Schlauch in der Fresse und so weiter und so fort. Und unsere Hauptcharaktere, die müssen halt, die haben das Ziel, die müssen die Kinder befreien, Wegner besiegen, den Mindflayer vernichten und dieses Wurmloch, dieses Upside-Down zerstören, damit da praktisch keine, um diese Connection zwischen diesen beiden Welten zu vernichten, damit da keine Bedrohung mehr herrscht. Und das machen sie dumm. Es zieht sich unnötig in die Länge. Es zieht sich unnötig in die Länge, und das ist auch einer meiner Hauptkritikpunkte an dieser fünften Staffel ist. Diese eine Stunde am Ende, wo alles nochmal einen Abschluss findet, wo jeder Charakter nochmal so sein Goodbye kriegt, wo jeder nochmal beleuchtet wird, so ein bisschen diese, wo es ein bisschen emotionale Schwere noch mit drin ist. Hätte mir vollkommen gereicht. Die Charaktere sind gut genug aufgebaut worden in den Staffeln davor. Die Charaktere, die praktisch da waren, über die wusste ich, was ich wissen musste. Die waren dreidimensional und größtenteils gut geschrieben, von der Schauspielkunst der Einzelnen jetzt mal abgesehen, aber da kannst du halt nicht, steckst halt nicht immer drin. Ne? Der Will-Schauspieler ist meiner Meinung nach kein besonders guter Schauspieler, aber wenn du die casten musst, wenn sie 10 oder 11 Jahre alt sind, weißt du natürlich nicht, wie die 10 Jahre später irgendwie performen. Und dann hast du ihn halt. Aber das ist Jammern auf ganz hohem Niveau. Das Problem ist wirklich, was eigentlich wirklich so das große Finale, oh, wir jetzt ab gegen Wegner, das, wir retten die Kinder, wir machen dieses, jenes, irgendwie das Militär pusht auch immer noch zwischen mit rein. Unnötig, aber egal. Sein sollte, ist eine ewige Schwallerei zwischendurch und halt dann auch immer in den ungünstigsten Momenten. Und ich weiß nicht, wer diesen Leuten, die das schreiben, damals irgendwie am College gesagt hat, dass das cool ist, so Spannung aufzubauen. Ist nicht cool, es ist nur nervig. Weil niemand in diesen schlimmen Situationen, wo es spannend ist, wo sie um ihr Leben laufen müssen, wo sie kurz davor sind, irgendwo zu entkommen aus Wegners Hirn und so, dass niemals fängt man dann da an, irgendwie über seine Gefühle zu schwallen. So, man schaut erstmal, dass man seinen Arsch da rausbekommt und dann, wenn man gerade wieder Luft zum Atmen hat und sich in Sicherheit gebracht hat, dann kann man immer noch die große Jammerei anfangen und das hat mich fürchterlich genervt. Es hat mich fürchterlich genervt, dass dass dann eben so Szenen mit irgendwelchen Dialogen unnötig in die Länge gezogen werden, damit jeder dann nochmal seine extra Runde ziehen kann. Jeder kriegt nochmal seine Siegerrunde und darf nochmal einmal um den Platz laufen, sich zujubeln lassen. Ah, wisst ihr noch, bla bla bla, dann wird wieder Nostalgiekarte gespielt. Und das hätte man schneller, knackiger machen können. Natürlich die Charakterentwicklung nicht ganz rauslassen, ist immer noch wichtig, aber es war unnötig ausgewälzt. Sagen wir mal, die Staffel hatte jetzt 8 Folgen. Die letzte hat 2 Stunden gedauert. Ich bin der Meinung, man hätte das auf 3, maximal 4 Folgen runterdampfen können, ohne Probleme. Da wäre nichts verloren gegangen. Und jetzt sprechen wir natürlich kurz über den Elefanten im Raum, wo wir gerade über Will auch schon geredet haben. Das, worüber sich das ganze Internet Maul zerreißt, ist Wills großartige Outing-Szene. Ja. Will ist in Mike, einen seiner besten Freunde, hier von seiner D&D-Runde irgendwie verknallt und hat über die Jahre wohl mitgekriegt, dass er homosexuell ist. Und das war in der 4. Staffel schon sehr deutlich für alle Beteiligten, also für uns, die Zuschauer, aber auch für die meistbeteiligten halt in der Show. Und dabei hätte man es belassen können oder das halt relativ kurz abfrühstücken. Das Problem ist, das ist zu sehr aufgebauscht worden. Ich meine, es gibt die Argumentation, klar, für die 80er Jahre, da war das noch nicht so normal, sich zu outen. Aber wir schauen das jetzt hier in 2025, da ist das nicht mehr so eine große Nummer, gerade in westlichen Ländern nicht. Und also von den Leuten, die ich kenne, mit denen ich über ihr Outing gesprochen habe, die gemeint haben, so, ja, eigentlich nicht so ein Riesending. Und das ist halt unnötig. Und das geht halt Leuten halt tierisch auf den Sack, wenn man sagt, ja, komm, die Szene dauert, ich glaube, eine Viertelstunde oder so. Dann rufen sie alle nochmal zusammen. Im Hintergrund müsst ihr wissen, es sind irgendwie 10, 15 Kinder, unter anderem die Schwester und Tochter von einigen der Hauptcharaktere, entführt und könnten jede Sekunde sterben. Ne? Aber alle setzen sich dann schön im Kreis und dann stottert der da eine Viertelstunde hin, dass er ja nicht auf Pflaumen, sondern auf Pansy steht. So. Und es ist... Ja, so what. Ja. Leute, die diese Szene kritisieren, werden jetzt hier im Internet auch schon oft als homophob bezeichnet, was vollkommener Bullshit ist, weil Leute, die homophob sind, die hätten, ich glaube, in der 2. oder 3. Staffel schon ausgeschaltet, weil die hatten schon einen homosexuellen Charakter drin. Ne, diese Robin, die von dieser Tochter von Uma Thurman gespielt wird, ist lesbisch und die hätten da schon ausgeschalten. Und allerspätestens in der 4. Staffel, in der es wirklich für alle obvious geworden sind, dass Will eben homosexuell ist. Da hätten die schon ausgeschaltet. Leute, die wirklich homophob wären, hätten sich die 5. Staffel gar nicht mehr gegeben. Und dementsprechend ist es ein vollkommen hanebüchenes Ding. Es ist halt einfach schlechtes Writing gewesen. Man hat irgendwie das Gefühl gehabt, man muss hier noch ein bisschen, keine Ahnung, vielleicht für die Leute, die am Handy gesessen sind, die letzten 4 Staffeln nochmal klar machen. Im Übrigen, für den Fall, dass es in der letzten Staffel nicht mitgekriegt hat, der ist gay. Und und hat es ein bisschen übertrieben. Was ist noch? Ja, unnötiger Verzögerungsbullshit. Das sind Leute Sachen, ich verstehe nicht, warum man das immer noch macht. Es sind immer diese Situationen in irgendwelchen Kämpfen und irgendwelchen spannenden Szenen, wo der Held theoretisch einfach den Kampf beenden könnte und gewinnt, aber dann noch einen coolen One-Liner raushauen muss und dadurch hat dann der Bösewicht wieder Zeit, was dagegen zu tun. Das ist auf derselben Ding, wenn ich nochmal einen Film sehe, der teurer ist als 10.000 Euro, in dem in der finalen Kampfszene der Bösewicht den Held so nimmt und einfach wild durch den Raum wirft, nur um dem eine Möglichkeit zu geben, am anderen Ende des Raumes eine Waffe zu finden und wieder zurückzukämpfen, um dann den Kampf zu gewinnen, bei dem er vorher vollkommen unterlegen war, dann kotze ich im Strahl direkt auf den Fernseher. Es kann doch nicht die Möglichkeit sein, dass das das Standardprozedere ist in Zwischenzeit, um in Kämpfen Spannung aufzubauen. Wenn ich zu solchen plumpen Arschmitteln greifen muss, dann habe ich vielleicht als Scriptwriter für Multimillionen-Dollar-Projekte wie Stranger Things und dergleichen nichts verloren. Und als Kampfchoreograf und als alles. Ne? Leute, es gibt hier, wo kann man das kaufen, glaube ich? Das Musikvideo von Alligator, da ist eine Kampfsequenz drin, wo er Kung Fu fightet, die ist besser choreografiert. Ne? Gut, ich glaube, Alligator hat selber früher irgendwie Kung Fu gemacht, aber das kann nicht der Standard sein. Das kotzt mich jedes Mal so fürchterlich an, wie gesagt, zusammen mit diesen, wir machen noch einen One-Liner, damit dann der Bösewicht wieder entkommen kann. Sowas funktioniert, wenn der Gute tatsächlich weiß, ich kann den One-Liner bringen und ich ziehe das Ding trotzdem durch. Bestes Beispiel ist hier Matrix. Ja? Die Szene, in der Trinity den Agenten erschießt, kurz bevor der Neo killt. Da bringt sie auch noch einen coolen Spruch. Ich weiß nicht mehr, was der Spruch genau war. Und knallt den ab. Und dann hauen die zusammen ab. So, so ist in Ordnung, aber es gibt da so eine Szene, wo dann ein Charakter, über den wir gleich noch reden, der vollkommen unnötig ist, dann dahin springt und dann mit dem Messer über diesem Henry ist, über diesem Wagner, und dann können sie sagen, ja, bringt doch einen Spruch und dann haut er halt ab. Das ist halt dumm und da habe ich keinen Bock drauf. Ich will sowas nicht mehr sehen. Womit wir zu der nächsten unnötigen Sache kommen, und dazu müssen wir ein bisschen ausholen. Wie gesagt, in diesem Labor, in dem Eleven aufgewachsen ist und in dem Wagner, als Henry damals noch praktisch als Assistent gearbeitet hat, also geknechtet wurde mit irgendeinem Technik-Huppi-Fluppi, Magic, was weiß ich, als der davon befreit wurde, hat der bis auf Eleven irgendwie alle anderen von diesen Kindern gekillt. Warum, weiß ich auch nicht, keine Ahnung, aber auf jeden Fall hat er alle gekillt. Und in der zweiten oder dritten Staffel kam dann raus, ah nein, eine ist noch entkommen. Und dann machen die diesen kurzen Trip in eine Großstadt und die lebt dann da mit auf der Straße mit irgendwelchen Punk-Kids, aber ist top gestylt, so wie natürlich Punks auch immer, ne, die sehen immer aus, wie wenn sie gerade von der Modenschau vom Catwalk runtergesprungen wären. Und das ist so, die hat sehr viel Kritik gekriegt, diese Folge, weil sie unnütz war und einen Charakter praktisch mit reingebracht hat, der nach dieser Folge praktisch vollkommen useless war und nie wieder vorkam. Und anstatt sich diese Kritik, folgendes, also der Charakter ist auch gespielt von der Schauspielerin, ich glaube, indischen Raum, ne? Indisch-asiatischen Raum, könnte auch Pakistan sein, aber ich glaube, die ist Inderin oder hat indische Wurzeln. Und ich kann mir halt vorstellen, Stranger Things Staffel 1 ist sehr, sehr, sehr gut angekommen, war ein super krasser Erfolg. Und dann haben die gesagt, oh, in eurem Hauptcast habt ihr aber nur einen Schwarzen, der Rest ist ziemlich weiß alles, und das können wir jetzt nicht mehr machen, ne? 2016, 17 und sowas, da hat es angefangen, auch auf Netflix. Und da muss jetzt hier DEI-mäßig muss da jetzt noch mindestens ein Charakter irgendwie so aus diesem asiatischen Raum noch mit rein, ne? Und dementsprechend macht er jetzt das. Und dann haben die dann diese Folge da reingepresst. Die hat sich einfach nicht so angefühlt, als würde die überhaupt zu dieser Serie gehören. Und einfach künstlich reingepresst, haben dann selber festgestellt, nee, das bringt nichts, das ist scheiße. Hätten wir den Charakter von Anfang an mit eingeplant und das wäre so natürlich ineinander gegangen, hätte das funktioniert, so merkt jeder, wir knüppeln das jetzt hier einfach nur aufgrund von Corporate Bullshit rein, diese Storyline, weil uns von oben von irgendwelchen Producern das vorgeschrieben wird, weil irgendein Kasper gemeint hat, statistisch gesehen müssen wir bla 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 bla. Und das, ich hatte gedacht, okay, sie haben es eingesehen, dann haben sie gesagt, okay, jetzt haben wir zwar diese eine Scheißfolge, aber wir geben jetzt das auf und machen jetzt unsere Serie fertig, so wie sie ursprünglich geplant haben und lassen uns da nicht mehr reinreden. Und ja, was willst du sagen? Ende, ich glaube Ende vierte Staffel war es. Oder war es dann Anfang fünfte? Taucht dieser Charakter wieder auf, vollkommen aus dem Nichts. Das Militär hat die irgendwo aufgegabelt und versucht jetzt mit ihrer Hilfe was auch immer zu machen. Ich habe es nicht ganz verstanden. Es hat wenig Sinn ergeben, warum die wieder auftaucht. Und die ist halt wieder aufgetaucht, weil also die Duffer Brothers, die das geschrieben haben, haben in einem Interview gemeint, ja, sie haben das Gefühl, sie haben der Unrecht getan, weil die halt eben ne, so negativ mit in der Fanbase konnotiert ist, dass sie ihr diese kurze Rolle gegeben haben, nicht ausarbeiten konnten, bla bla bla. Ja, weiß ich nicht, Digga, dann mach eine Prequel, Sequel, sonst was Serie oder nimm sie in dein nächstes Projekt mit rein und gib ihr dann eine gute Rolle, um das wieder gut zu machen. Aber ich kann doch nicht in diesem Multimillionen-Dollar-Projekt, das 10 Jahre gebraucht hat, bis endlich fertig war, dann einfach aus Gründen von, ja, oh, wir haben uns damals platt drücken lassen und haben diesen Bullshit-Story-Arc da reingequetscht. Die Schauspielerin, die das gemacht hat, hat halt jetzt eine schlechtere Reputation dadurch. Können wir nichts machen, dann müssen wir halt jetzt hier unser Projekt noch ein bisschen beschissener machen, auf der Zielgeraden, einfach nur deswegen. Dieser Charakter ist absolut nutzlos. Die kann nichts, was nicht ein Will oder eine Eleven auch kann. Die haben die einfach mit dazugepackt, wieder aus DEI-Gründen und ich weiß nicht, warum man das immer noch so tut. Wie gesagt, ich habe kein Problem damit, dass gerade in einem Land wie den USA, dass er wirklich ein kultureller Schmelztiegel ist, dessen komplette kulturelle Identität auf Migration beruht. Klar, eine große christliche Majorität, aber generell ist Migration Name of the Game in den USA. Die USA haben ja keine eigene, wirkliche, richtige, über Jahrtausende entwickelte Kultur, sondern das ist zusammengemascht worden aus allen Kulturen von allen Leuten, die da hingegangen sind. Deswegen ist bei denen auch ein bisschen, ne, bisschen schwierig mit der Kulturkampf-Thematik. Das schieben sie, exportieren sie wie jeden Scheißdreck im Übrigen inzwischen zu uns auch rüber, aber hey, sagen sie seit Jahrzehnten, wir sollten vielleicht nicht alles kopieren, was sie da drüben machen, aber schaut euch die USA jetzt an, das ist Mitteleuropa in 10, 15 Jahren. So, kurzer Rant zu Ende. Auf jeden Fall, ich habe auch den Namen schon wieder vergessen. Nummer 8 ist sie, glaube ich. Unnötiger Charakter. Hätte man rauslassen sollen. Man hätte wirklich den einen L nehmen sollen, dass man sagt, okay, wir haben das da versucht mit dieser einen Episode in einer früheren Staffel. Das ist nicht gut angekommen. Das war massiver Bullshit. Lass das bleiben. Und in Zukunft planen wir unsere Sachen vorhinaus so, dass es passt. Na, wenn das eine Grundvoraussetzung ist, dass man gewisse Quoten erfüllen muss mit gewissen ethnischen Gruppen, damit Netflix zufrieden ist, dann machen wir das halt beim nächsten Ding von vornherein so und dann ist das in Ordnung. Gerade wenn es in Amerika spielt, warum nicht? Ne? Und stört auch keinen. Und dann machen wir vielleicht den, wenn wir dann einen homosexuellen Charakter da drin haben, machen wir vielleicht nicht so einen riesen Deal draus. Weil ich immer der Meinung bin, gerade bei sowas, das so auszuwälzen und so einen riesen Abfuck da draus zu machen. Das arbeitet mehr oder weniger gegen das, wo wir eigentlich als Gesellschaft hinwollen. Wir wollen noch als Gesellschaft dahin, dass Menschen nicht mehr grundlos gehatet werden, weil sie ein anderes Lebensmodell, eine andere sexuelle Ausrichtung oder sonst irgendwas haben. Sondern wir wollen ja mehr oder weniger auf eine Gesellschaft hin, in der die Leute so akzeptiert werden, wie sie sind, dann sollte es halt aber auch kein großes Ding mehr sein, ne? Dass der Will halt jetzt gay ist. Und wenn ich da eine politische Message rüberbringen muss, ich muss auch nicht immer alle politischen Messages rauslassen aus meiner Show, darf man auch drin haben, aber subtil halt, ne? Nicht so dampfhammermäßig. Aber wie gesagt, ich habe in letzter Zeit viel gehört, dass es anscheinend gerade bei Netflix so eine Policy gibt, dass man sagt, hey, wir müssen das alles so dampfhammermäßig machen, weil großer Teil unserer Zuschauerschaft sich die Scheiße hier nur nebenher gibt und primär irgendwie auf Tickety-Tockety am Handy klebt. Und ich meine, danach, dann macht für diese Leute, ich weiß nicht, dann sollte die Industrie vielleicht schrumpfen, dann macht, ich hätte wirklich gerne, dass Filme und Serien wieder für Film- und Serienfans gemacht werden, die sich die Scheiße auch tatsächlich anschauen. Ne? Weil wirklich bei diesen ganzen Monologen, Dialogen, es gab dann auch noch irgendwas zwischen Jonathan und wie hieß sie? Nancy, die da ewig umeinander geschwallt haben. Da krieg auch sogar ich das Bedürfnis, mein Handy in die Hand zu nehmen, weil es mich einfach langweilt. Ne? Andere Szene, Max und die Tochter, die Schwester von dieser Nancy, glaube ich, sind am Fliehen aus dem Mind von dem Wegner und haben halt dann zwei unterschiedliche Portale. Die sind schon beide offen, die müssen nur durchgehen. Die eine war 2 Jahre da eingesperrt und anstatt, dass die einfach die Beine in die Hand nehmen und sagen, okay, du daraus, ich daraus, wir treffen uns auf der anderen Seite wieder, Gas. Wird erst nochmal eine Viertelstunde lang geschwallt. I shit you not, das ist eine Viertelstunde geschwallt worden und danach schleicht man so ganz langsam so in die Richtung. Ah, Source Shit, Digga. Das ist einfach nur, oh, come on, lass noch Runtime rausknödeln. Es ist das Gegenteil von dem, was Game of Thrones gemacht hat, indem sie zu sehr Sachen übersprungen haben. Bei Game of Thrones hatte ich immer das Gefühl, man hat einfach hier Skip, wurscht, scheiß auf Charakterentwicklung. Weiter. Und hier hat man mehr oder weniger das Gegenteil gemacht und gesagt, oh ja, die Charakterentwicklung, die braucht noch mehr Zeit. Digga, wir haben jetzt hier schon 3 Stunden Monologe, Dialoge, gelohnt mit Zeug, langweiligen Bullshit. Nein, da muss jetzt, der Charakter hat noch nicht seinen großen Monolog gehabt, dem schreiben wir jetzt auch nochmal 20 Seiten, damit dann wieder eine halbe Folge, oh, es ist dröge und es ist nervig. Und man hätte die Zeit zum Beispiel aufwenden können, um den Endfight besser zu gestalten. Ich nenne das bewusst Endfight, weil es aufgebaut ist wie in einem Computerspiel oder bei einem D&D-Abend. Was ich gut finde, weil damit hat's angefangen. Ne? Das sind Computerspiel und D&D-Nerds. Und die sind vom Mindset her schon oft an diese Problematiken so rangegangen, dass denn dieser Endkampf, so Computerspiel oder D&D-Endkampfmäßig ist, fand ich gut. Aber man hätte halt vielleicht auf dem Weg dahin noch ein bisschen Spannung erzeugen können. Also bei den Computerspielen, die ich kenne, da musste vorher dich dann nochmal durch so ein Boss-Gauntlet, nennt man das, kämpfen meistens. Also dass du dann nochmal gewisse Bedrohungen vielleicht, die du vielleicht schon mal gekannt hast oder vielleicht auch neue Bedrohungen nochmal hast, um dann zum Endbösewicht zu kommen, um den dann zu bekämpfen. Dafür, dass davor so ewig geschwallt wurde, 7 Folgen lang Schwall, war der Endfight zwar bildbombastisch, aber relativ antiklimaktisch. So, da ging es einfach um nichts. Da ging es einfach um nichts. Sie haben das halt einfach gemacht, so passt. Ja? Funktioniert alles so, wie wir es geplant haben, läuft. Will darf noch mal ein bisschen weinen, darf auch noch mal ein bisschen Badass sein. Alles gut. Man findet auch raus, warum Henry diese Kraft gekriegt hat. Das war ein Zufall. Irgendwie, da haben sie geklaut bei Indiana Jones. Die Intro-Sequenz vom dritten Indiana Jones-Teil, ne, wo der junge Indiana Jones dieses Kreuz da findet. So ist es ungefähr. Der ist auch als Pfadfinder, auch in so einer Uniform und findet das dann halt bei so einem Typen, der sich in der Höhle versteckt hat. Und wird dann besessen von dem Mindflayer. Da hätten sie kurz nochmal dieses gemacht, so. Boah, ist er auch einfach nur ein Opfer von Mindflayer, da hätte ich richtig gekotzt. Weil das, da haben wir eben wieder nicht mehr die Nummer, dass Bösewicht einfach Bösewicht sein darf. Nein, er ist auch nur ein armes Opfer, aber der hat das dann verneint und gesagt, nee, ich war schon immer ein Hurensohn, passt. Ne? Nehme ich. Ist in Ordnung. Was kotzt mich noch an? Ja, passt ein bisschen auch zu der Nummer mit den, dass die Schauspieler zu alt sind für die Charaktere, die sie spielen. Millie Bobby Brown, die Eleven spielt, also mehr oder weniger eigentlich ein Hauptcharakter in der ganzen Show, die sieht inzwischen Zeit so wie sie dahin getan haben, aus wie Olivia aus Popeye der Seemann. Wenn ihr die Serie geschaut habt oder wenn ihr sie schaut und ihr seht die im Profil mit der Frisur, sie sieht aus wie Olivia von Popeye der Seemann. Dazu hat sie eigentlich 90% der Staffel aus welchen Gründen auch immer einen Neoprenanzug an. Ja, ab und zu kommt sie in diese komischen Wassertanks, um dann hier den Professor X aus X-Men zu machen. Warum auch immer. Aber sie zieht trotzdem den Neoprenanzug nicht aus. Und ich denke, ich habe einen Tauchschein. Ich weiß, wie unbequem so ein Neoprenanzug sein kann, wenn man nicht im Wasser ist. So. Geh raus aus dem Ding, zieh aber normale Klamotten an. Was ist los mit dir? Was stimmt mit dir nicht? Und außerdem hat sie immer denselben dämlichen Gesichtsausdruck drauf. Die hat immer denselben dämlichen Gesichtsausdruck. Die hat hier wie heißt die Alte? Aus Twilight, die Alte. Den Gesichtsausdruck hat die drauf. Nur, dass sie den Mund nicht offen hat. Ne? Den Mund hat sie meistens zu, aber ansonsten schaut die genauso dämlich. Und die hat immer, immer, immer nur denselben Gesichtsausdruck. Oh, schau, wie bad ich bin. Und, das hat mich ein bisschen genervt und ich bin auch ein Fan davon. Das ist jetzt mein letzter Kritikpunkt an der Sache. Ich bin ein Fan davon, wenn in so einem finalen Kampf, ja, nach so langer Zeit, wenn dann da auch ein bisschen Schaden auf beiden Seiten entsteht. Ne? Also Spoiler-Alarm noch, es kommen alle Hauptcharaktere lebend durch. Bis auf unsere DEI, wie sie nicht auch immer heißt, tut sie die nicht. Aber alle anderen, kein Problem. Alles gut. Und das ist auf der einen Seite ist natürlich jeder Charakter ist irgendwo, ne, mal der Lieblingscharakter von irgendjemandem. Und natürlich wirst du die Leute nicht ankacken, aber es hätte man hat ja so ein hart emotionales Ending gemacht. Und es hätte noch so viel krasseren, emotionaleren Impact gemacht, wenn da tatsächlich mal einer von den Charakteren, die wirklich von Anfang an dabei war, irgendwie über die Klippe gegangen wäre. Ne? Dass vielleicht keiner von den Hauptvier Charakteren oder von den richtigen Fan-Favorites, aber zum Beispiel diese Nancy, mit der hat es so ein Love-Triangle gegeben mit diesem Jonathan und dem Steve. Wenn die jetzt gestorben wäre, das wäre perfekt gewesen. Das hätte dazu geführt, dass und ihre Schwester ist auch eine von den entführten Kindern, die sie bei Wegner retten müssen. Das wäre super gewesen. Ne? Dann kommen die da zurück, mehr oder weniger aus der Hölle und haben dann die eine Tochter wiedergebracht, aber die andere ist zurückgeblieben. Oh, jetzt muss die Mutter damit klarkommen, dass jetzt zwar die eine Tochter wieder hat, aber die andere dafür verloren. Und hier Jonathan und Steve müssen klarkommen, dass ihre Rivalität mit dem Verlust von Nancy und wie die damit umgehen, weil die ja vorher eine Rivalität hatten, weil die beide auf sie standen und so weiter und so fort. Ne? Das hätte wirklich hart emotionalen Impact gehabt und damit hätte man dem Ganzen nochmal ein bisschen mehr Würze am Ende geben können. Dann wäre diese letzte Stunde auch nochmal ein bisschen schneller vergangen, glaube ich, hätte man mehr zu tun gehabt. So, in der Richtung. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen, ich habe jetzt sehr, sehr viel gejammert, aber es einfach, weil es in meiner Natur liegt, im Großen und Ganzen fühlte ich mich unterhalten und sagen wir es mal so, man hätte das beschissener machen können. Es gibt viele Serien, die es beschissener gemacht haben, die das Ende komplett versägt haben, Game of Thrones, How I Met Your Mother, etc. Und dementsprechend bin ich da jetzt nicht ganz, ganz unglücklich damit. Das war's, Leute. Und mit diesem wunderbaren Bild von Eddie, der Master of Puppets in der Hölle spielt, würde ich mich verabschieden. Leute, habt ihr die Serie gesehen? Habt ihr die letzte Staffel, das Staffelfinale schon gesehen? Was haltet ihr von der Nummer? Was sind eure Gedanken bezüglich meiner Gedanken? Auch wenn die ein bisschen konfus waren. Ich habe mir Stichpunkte gemacht. Aber ich rede halt gern irgendwie frei von der Leber weg. Und Was haltet ihr von meinen Verbesserungsvorschlägen? Findet ihr es gut, dass niemand gestorben ist? Oder hättet ihr gesagt, ah, anderer Charakter, Nancy vielleicht nicht, so, vielleicht irgendjemand, der krassen Impact hat, ne? Dustin, da wäre ich angefressen gewesen. Ich Dustin sehr mag. Und, ja. In diesem Sinne, Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Januar. Ich hoffe, dieses Jahr geht gut los und wir sehen uns in den nächsten Videos. Mad Love.